Ich wollte euch zuerst mal mitteilen, wir hatten in Februar für Sammy aus Afrika gespendet und ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen von ihm, ein paar Bilder. Ich zeig, also ein Bild will ich, wollte ich unbedingt zeigen. Das war eine Taufe von der Gemeinde. Also ich habe mich gefreut, weil einige, ihr sagt immer wieder, Menschen kommen und wollen Jesus kennenlernen und ein Leben mit ihm führen und dann gibt es eine Taufe. Und das ist, wenn es in der Trockenzeit ist, da ist nicht so viel Wasser. Und dann wird sie halt das Wasser benutzen, was dort ist. Und dann kann es sein, dass andere auch das Wasser benutzen. Also, so, Lese, kannst du froh sein, dass das nicht so war wie hier. Ne? er hat mir auch gesagt, und das wollte ich euch auch mitteilen, dass wir nicht die Einzigen sind, die betroffen sind von dem Krieg. Er hat gesagt, dass die Lebensmittelpreise da um das Doppelte gestiegen sind, was für die existenzbedrohend ist. Er sagt, die Landwirte da haben Schwierigkeiten, Saat zu kaufen, um ihre Felder zu bestellen. Und wenn sie das nicht tun können, heißt es, sie verhungern. Also ist ein bisschen schwierige Zeit für sie, weil sie eben auch viele da einfach wirklich von den Hand in den Mund leben und das ist oder andersrum, glaube ich. Weiß nicht. Jedenfalls, sie haben, also nicht, dass sie Erspartes haben, worauf sie zurückgreifen können. Und ich möchte die Geschwister dort helfen weiterhin. Wir überlegen uns, was wir hinschicken können. Ein paar haben schon zugesagt. Wenn du den Geschwistern weiterhin helfen willst, dann kannst du bitte mir das Geld geben. Nächste Woche werde ich einen kleinen Korb hier auch haben. Auch Überweisung ginge, damit wir ihnen in ihrer Not helfen können. Und das ist wirklich eine Not, was hier in Europa entstanden ist. Weil das ist, wie Sie gesagt haben, in der Ukraine wird sehr viel Weizen angebaut und das kann nicht angebaut werden und dann werden überall die Preise höher. Und das betrifft die Ärmsten meistens. Also. So, das erstmal vorab, wollte ich mal machen. Dann wollte ich beten, bevor wir in das Thema einsteigen. Wer möchte, kann ausstehen. Wir beten. Großer himmlischer Vater, danke, dass du uns begegnest in deinem Wort, durch deinen Geist, in so vielem im Leben. Danke für diese Möglichkeit, dass wir uns wirklich näher kommen können, von dir lernen können. Und bitte hilf uns, das zu wirklich auszunutzen, Herr. Schenk uns offene Ohren und Augen und Herzen für dich. In Jesu Namen. Amen. Ich würde euch setzen. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, Mensch, es wäre gut, wenn wir einiges hätten, wenn alle hier wären letzte Woche, um das zu sehen, was wir letzte Woche über geredet haben. Ich sehe, dass die meisten nicht hier waren letzte Woche. Also werden wir ein bisschen, ich bin eigentlich kein großer Fan von großen Wiederholungen, aber manchmal braucht man das. Manchmal denke ich, das ist so ein bisschen wie aufgewärmte Reste. Dann ist es, obwohl ich muss sagen, also Reste können auch gut schmecken. Das will ich nicht. Aber ich habe lieber immer lieber frisch gekochtes natürlich. Das Thema, was ich heute besprechen will, ist eigentlich in einem Sinne eine Fortsetzung von dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Es ist aus dem gleichen Abschnitt in dem Epheserbrief, Kapitel 4. Und um das da wirklich mitzukommen, brauchen wir schon ein bisschen einen Blick zurück. Es soll niemand also irgendwie verloren sein, was damals, weil man nicht da war. Okay? So, gehen wir nochmal kurz vor, was wir letzte Woche besprochen haben. Ich habe letzte Woche mit einem Bild begonnen, beziehungsweise ein Gemälde. So etwas. Letzte Woche war es ein bisschen zu dunkel, da war, konnte man das nicht so gut sehen. Heute ist es ein bisschen besser. Wart ihr schon mal in so einem Museum oder sowas, wo diese Gemälde, die wirklich so 3-4 Meter groß sind, also richtig riesengroße Gemälde sind? Es ist faszinierend, wenn man denkt, ein Mensch hat dieses Gemälde gemalt, also mit der Hand. Und man kann da stehen, man steht davor und staunt über, wie begabt diese Menschen waren, die das gemacht haben. Und dann hat man die Möglichkeit, in manchen Museen näher dran zu gehen, wirklich richtig so ein paar Zentimeter von, um wirklich ganz genau alle Einzelheiten zu sehen und vielleicht mit Pinselstriche und sowas. Und das ist schon, wenn man wirklich nah dran kommt, dann kann man wirklich einiges sehen, was man aus der Ferne nicht sehen konnte. Würde man aber, um in diesem Bild zu bleiben, in dieser Nähe bleiben und nur die von dieser Nähe sehen, also auf das paar Zentimeter Entfernung gucken, dann konnte man das ganze Bild nicht mehr sehen. Es ging nicht. Dann kann man es nicht mehr sehen. Ich denke, diese Idee ist, was auch im Leben, in deinem, in meinem Leben geschehen kann, vor allem in unserem Glauben. Wenn wir nur auf den Alltag, auf den Augenblick, auf die Dinge, die uns jetzt hier beschäftigen, und wenn wir nur auf das schauen, dann können wir diesen Blick verlieren für das große Ganze. Und es ist wie mit diesem Bild, wir müssen ein paar Schritte zurück machen, um einfach das große Bild zu bewundern. Und das ist genauso, wie es ist, Gottes Geschichte mit uns Menschen. Wir leben in den Alltag und wir haben diese Pläne und müssen das mit und das erledigen und so weiter und so fort und bitten Gott um Hilfe für das und dies, was im Alltag ist und so. Und was ist die große Geschichte? Wir wissen es auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es nicht mehr so präsent. Nicht mehr vor Augen. Und das große ganze Bild zu sehen, die Geschichte Gottes zu betrachten, dafür ist der Epheserbrief eigentlich ganz gut. Das haben wir auch letzte Woche so ein bisschen durchgemacht. Ich werde es nicht so detailliert durchmachen. Vor allem hat Paulus dieses Bild von vorher, nachher sehr anschaulich gemacht. Er hat gesagt, vorher, bevor ihr an Jesus geglaubt habt, ihr wart Fremde, was Gottes, an dein Leben mit Gott angeht. Ihr wart Verlorene. Ihr wusstet nicht, wo es lang geht im Leben. Ihr wart Feinde Gottes, weil ihr gegen ihn gelebt habt, ohne Glauben an ihn. Ihr wart tot in eurer Sünden. Das ist ein geistlicher Tod. Keine Verbindung zu Gott. Euer Leben wurde von Lust und Laune beherrscht. Der Finsternis ausgesetzt, denn Gottes Licht und wo Gott nicht ist, ist Finsternis. Und ihr wart fern von dem Frieden Gottes. So, das war alles vorher. Und dann sagt er, nachher, ihr habt seine Gnade und seine Vergebung empfangen. Ihr wurdet in seiner Familie aufgenommen. Freunde Gottes geworden. Ihr habt ewiges Leben, nicht nur Leben hier, sondern auch in der Ewigkeit mit Gott. Ihr seid durch den Geist eine neue Schöpfung. Neugeboren zu einem neuen Leben. Ihr habt jetzt eine lebendige Hoffnung für die Ewigkeit. Und ihr habt Frieden mit Gott. Und dieser Frieden wirkt sich auf andere, auch zwischen Menschen. Nicht nur in uns, sondern auch in Beziehungen. Paulus drückt es so aus, dass er am Anfang von Epheser sagt, Gott hat uns durch Christus mit allem geistlichen Segen gesegnet. Und das ist eigentlich Dieses Vorher-Nachher ist eben, was er meinte. Aber es ist ein allumfassender Ausdruck. Und die Sache ist jetzt, wenn wir all das bekommen haben, dann ist die Frage, okay, wir haben das alles, wir sind seine Kinder, wir haben ewiges Leben, wir haben Vergebung. Nun, was hat das mit dem jetzigen Leben zu tun? Wie sollen wir das umsetzen, was wir hier bekommen haben? Und Paulus sagt, wandelt wurde ich diese berufen. Gott hat euch alles gegeben, lebt danach, so wie es dem Wesen Gottes entspricht. Gott ruft uns zu sich durch Jesus Christus und beruft uns bei sich, um hinaus in die Welt zu gehen, für ihn, nach seinem Wesen. Wir sollen als die Kinder Gottes leben, die lernen halt, was dem Wesen Gottes ist, so wie die kleinen Kinder ihre Väter nachahmen, so nachahmen wir unseren Vater nach. Das heißt, wir entscheiden uns nicht mehr, einfach uns selbst durchzusetzen, unseren eigenen Willen, sondern wir wollen wirklich Gottes Willen finden und ausleben. Und wir sind als Geschwister zusammen in diesem Prozess, wo wir lernen und unterstützen diesen Prozess der Veränderung, wie Gott uns verändern will. Und wir haben vor allem konkret letztes Mal davon geredet, wie wir in der Wahrheit leben können. Das heißt, die Wahrheit zu sprechen, aber auch wahrhaftig zu leben. Nicht hinter irgendwelche Fassaden sich zu verstecken oder Masken. Einfach ehrlich zu sein. Manchmal muss man ganz schön mutig sein, um ehrlich zu sein mit sich selbst und mit anderen. Mitzuteilen, was in uns eigentlich gerade los ist, das soll nur uns gönnen und auch einander. Wahrhaftig leben. Das ist, ich meine, da könnte ich wirklich viel mehr sagen. Also habe ich auch letzte Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr das die Webseite gehen von uns, unserer Gemeinde und das nochmal anhören. Oder das erste Mal anhören. Aber am Ende von der Predigt, und hier ist so ein bisschen die Übergang, habe ich geredet von einem Traum, von einer Vorstellung von Gemeinde, wie Gemeinde sein sollte oder wie ich mir Gemeinde ideal vorstelle. Wie ich meine, Gott es sich gedacht hat. Und ich möchte das wiederholen, damit euch einfach, ihr nicht da wart, diese Gedanken weiterzugeben. Und gleichzeitig stelle ich dir die Frage, wie stellst du dir Gemeinde vor? Ich träume von einer Gemeinde, in der jeder angenommen und geliebt wird und in der Gemeinde sich sicher fühlt. Ich träume von einer Gemeinde, wo jeder von seinen Kämpfen und Schwächen reden kann und Mitleid und Zuspruch bekommt. Nicht gerichtet oder ermahnt wird und nicht befürchten muss, dass alle hinter dem Rücken herreden. Ich träume von einer Gemeinde, wo alle Glieder gemeinsam Gottes Weg gehen und einander Mut machen, diesen Weg zu gehen. Und einander unterstützen, auf diesem Weg zu bleiben. Ich träume von einer Gemeinde, in der Menschen sich frei fühlen, die Masken fallen zu lassen. Und ich meine nicht diese Masken. Ich meine die Masken, die wir alle haben, die wir alle aufsetzen, damit die Menschen uns nicht sehen, wie wir wirklich sind. Die den Mut haben, die Fassaden an die Seite zu legen, ohne Angst zu haben, wie andere reagieren können. Ich träume von einer Gemeinde, wo wir Jesus Christus und seinen Geist zutrauen, zu heilen, nicht nur körperlich, sondern wie Kyle sagte, vor allem tief in unserem Inneren. Heilung für Herz und Seele. Ich träume von einer Gemeinde, wo Gäste hineinkommen und spüren, dass ein anderer Geist weht aus der Geisterwelt. Und dadurch eine Sehnsucht geweckt wird. In so einer Gemeinde wird Gott geehrt, in so einer Gemeinde ist Jesus Christus gegenwärtig. Es ist ja sein Leib. Wir sind seine Hände. Wir sollen sichtbar sein für die Welt, was Jesus eigentlich ist. Hat er eigentlich schon Gedanken gemacht, vorgestellt, wie eine Gemeinde aussehen könnte im Idealfall? Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder oder manche schon ein Idealbild haben von Gemeinschaft oder Gemeinde. Ja? Und wenn du an Gemeinde denkst, dass du also irgendwie vielleicht ein Bild von einer Gemeinde, die dich geprägt hat oder irgendwas gemacht hat, die Sache ist, wenn wir dieses Idealbild haben. Es ist wirklich ein schönes Bild. Es ist ein gutes Ziel. Und das habe ich auch. Es kann eine Sehnsucht in uns erwecken, aber es kann auch zu einem Problem werden. Das habe ich diese Woche interessanterweise einen Artikel gelesen, wo es so eine Idealgemeinde, so eine Vorstellung, ein Problem sein kann, weil wir diese Idealvorstellung sehen und dann sehen wir die Realität und sehen, da ist ein Unterschied. Und manchmal ein gewaltiger Unterschied. Wie gehen wir damit um? Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Paulus damit zu kämpfen hat. Denn Paulus hatte ja in diesen Briefen, die er geschrieben hatte, immer wieder davon gesprochen, wie Gemeinde sein soll, wie es funktionieren soll, wie all diese Idealvorstellungen, die ich angesprochen habe und mehr. Im Epheserbrief ist das auch zu finden. Er sagt, hör mal zu, begreift doch, wie tief und wunderbar die Liebe Gottes ist zu euch und die auch durch euch zueinander sein soll. Begreift doch, wie groß seine Kraft ist in uns, die uns wirkt. Er sprach davon, wie wir durch Christus in der Lage sein können, eine Gemeinschaft zu haben, die Grenzen sprengt, die unterschiedlichen Menschen verbindet, die Vorurteile überwindet. Und all diese wunderbaren Sachen, und dann kommt dazu, also in die ersten drei Kapitel von Epheser, und dann kommt er zu Kapitel 4 und sagt, so was ganz Konkretes war, okay, wer mal bei euch vorher ein Dieb war, der soll lieber aufhören zu stehlen. Und ich denke mir, nach meiner Auffassung bräuchte man das gar nicht so sagen, das ist selbstverständlich. Aber offensichtlich gab es Menschen in den Gemeinden dort, die vorher so waren, und nachher das immer noch nicht kapiert hatten. Sonst hätte er es eigentlich nicht sagen müssen. Also es war präsent. Und im Vers danach, da sprach er davon, dass man aufhören soll, schlecht über andere zu reden. Er sagt, kein faules Wort soll über die Lippen kommen. Und dieses faules Wort, das ist das Wort, was wir die benutzt haben, um verfaultes Essen zu beschreiben. Das, was schon stinkt und ja, faul, Wörter können auch faul sein. Ne? Verfault. Und offensichtlich gab es Menschen, die diese Wörter benutzt haben, über andere zu reden. Menschen, die schon Christen geworden sind, die Jesus nachfolgen, aber immer noch damit kämpfen oder immer noch das tun. Wo Paulus sagt, stopp. Oder, und hier dann wird es so ein bisschen größer. Er sagt in Vers 31 von Kapitel 4, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wie wenig wie eine andere Form, irgendeine andere Form von Bosheit. wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wenn er das sagt, dass er davon ausgeht, dass manche Leute das tun oder getan haben. Und sagt, okay, stopp, nicht mehr. Okay? Diese Probleme oder andere oder Sünden oder was auch immer, gab es immer noch in dieser Gemeinde. Gibt es immer noch heute unter Christen. Und das kann ein Problem aufwerfen. Denn wir haben unsere Idealvorstellung von der Gemeinde. Paulus hat es so deutlich geschrieben, beschrieben. Und dann sehen wir all diese Sachen hier. Und sagen, Moment mal, wo ist jetzt meine Idealvorstellung? Was ist meine Gemeinde, wie ich Gemeinde vorstellen soll? Da ist wirklich ein großer Kluft dazwischen. Und was tun wir dann? Was wir nicht tun dürfen, ist eben an diesem Traum festhalten, so zwanghaft, dass alles andere darunter leidet. Ich habe ein Zitat gelesen, in einem Artikel diese Woche, von Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Und er sagte folgendes, ich habe es auf Englisch gelesen, obwohl er es auf Deutsch ursprünglich geschrieben wurde. Und da habe ich dann zurück auf Deutsch übersetzt, weil ich nicht mir die Mühe machen wollte, in diesem Buch zu gucken, überall, die haben nicht gesagt, welche Seite. Also, sagte er, diejenigen, die ihren Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr lieben als die Gemeinschaft von Christen selbst, sie werden zu Zerstörern von dieser christlichen Gemeinschaft. Obwohl ihre persönlichen Absichten ehrlich und aufopferungsvoll und ernst gemeint waren. Habt ihr es verstanden? Das heißt, wenn Menschen einen Traum haben von oder diese Idealvorstellung, wie Gemeinschaft gelebt werden soll, und sie halten so verbissen und fest dran und so muss es sein, und setzen sich so sehr dafür ein, sind eifrig für diesen Traum von christlicher Gemeinschaft, dass sie andere dabei verletzen, dass sie Schwächen übersehen, weil sie im Weg von diesem Traum stehen, oder dass sie eine Art Perfektionismus an den Tag legen und dann werden, was wird passieren, dann werden die Masken hochkommen, weil man das nicht schafft. Dann ist die Gemeinschaft eigentlich auch nicht mehr vorhanden. Weil man nicht Gemeinschaft lebt, sondern man lebt diesen Traum. Und das ist was anderes. Und ich denke deshalb, oder nicht nur deshalb, auch deshalb, sind die Worte in den nächsten Vers, nach diesem Vers, was wir vorher gesehen haben, so wichtig. Er sagt, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Christus euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Freundlich, mitfühlend, vergebend. Ich beschreibe das einfach allgemein als ein gnädiger Umgang miteinander. Wir sollen gnädig sein. Wir haben Gnade empfangen. Gott ist so gnädig mit uns. Wenn wir uns auf Gemeinschaft einlassen, dann kommt automatisch die Gefahr, dass wir enttäuscht werden, dass wir verletzt werden, dass manches, was wir vorher gelesen haben, zutrifft. Man über uns redet, was auch immer. Wie gehen wir dann damit um? Und was er sagt, ist damit, dass wir freundlich und mitfühlend sind. Und zwar, freundlich sein heißt, man begegnet den anderen, als wäre das ein Freund. Und das hoffentlich ist es auch. Man begegnet den anderen mitfühlend. Mitfühlend heißt, wir versuchen uns da in die Lage des anderen zu versetzen, um zu verstehen, warum sie das tun, was sie tun. Und wenn wir das vielleicht ein bisschen verstehen, dann hilft das uns, so ein bisschen Mitgefühl zu haben für das, was sie tun. Was hat diese Person bewegt, so zu handeln, so so zu reden. Und das kann wirklich viel ausmachen. Ich habe vor Jahren ein Beispiel davon gelesen, das so treffend war, weil das mich sehr betroffen hat und vielleicht, weil ich da sehr gut nachempfinden konnte. Es ging um ein Mann hat eine Geschichte erzählt, wie er im Flughafen saß und wartete auf seinen Flug. Und da kam ein Vater mit zwei Kindern und hat sich daneben gesetzt oder an derselben Reihe. Die Kinder waren so Grundschul- oder vielleicht Vorschulalter. Vielleicht deshalb kann ich es verstehen, weil ich das gut vielleicht nachempfinden kann, wie es ist, so im Flughafen zu sein und dann eben fremde Leute um sich zu haben und auch manche, die nicht so sind, wie man denkt. Der Vater hat sich hingesetzt und dann war er zuerst mit den Kindern beschäftigt, dann irgendwann war er so ein bisschen abwesend. Und die Kinder haben angefangen, rumzutoben, laut zu werden. Und er hat es gar nicht gemerkt. Natürlich haben alle anderen Passagiere das gemerkt und wurden immer ein bisschen mehr genervt und genervt. Und er sagte in dem Beispiel, er sagt, ich habe nur gewartet, bis der Nächste was sagt, aber keiner hat was gesagt. Man hat nur gemerkt, die sind genervt. Ja, kann der Vater nicht endlich mit diesen Kindern was tun? Und er sagte, dann war er selbst eigentlich der was gesagt hat, als sein Kind ihn auf die Füße trat. Ich weiß nicht, ob es aus Versehen war oder absichtlich. Er sprach den Vater an, versuchte ganz nett zu sein und sagen, entschuldigen Sie, können Sie bitte auf Ihre Kinder aufpassen? Die sind hier so wild. Und der Vater ist es, also sagt es, wie er vom Traum erwacht wird. Und er sagte, oh, Entschuldigung, hat die Kinder zu sich gerufen. Er sagte, wir haben gerade diese Woche ihre Mutter beerdigt. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Und er sagte, alle waren auf einmal ganz anders. Sie haben sich mit den Kindern beschäftigt, sie haben mit ihm geredet, ihm Zuspruch gegeben. Sie haben Sachen auch gesucht und rausgeholt, was die Kinder essen konnten oder was auch immer. Sie waren ganz anders. Warum? Weil sie gewusst haben, was in ihm los war. Sie haben nicht mehr das gesehen, was sie genervt hat, sondern sie haben den Leid gesehen, was der Familie los war. Und das hat ihr Verhalten total verändert. Und das ist das, was Paulus versteht unter Mitfühlen. Und das ist unsere Aufgabe, mitzufühlen. Auf andere zuzugehen, sie wirklich zu verstehen. Wenn wir uns nur auf unsere eigenen Verletzungen schauen und was uns stört, was uns nervt, was passiert dann? Ja. Dann reagieren wir allergisch oder was auch immer, oder zornig oder was auch immer. Die Verletzungen werden dann größer. Man sieht nur die Probleme, der andere wird zum Nervensäge oder was auch immer. Wir haben die Aufgabe zu versuchen, diese Menschen zu verstehen. Warum handeln sie, wie sie handeln? Wir sollen natürlich nicht dieses Handeln und Reden ignorieren, sondern es schon ansprechen. Aber es ist wie Paulus hier sagte, entscheidend, glaube ich, ist, wie wir auf andere Menschen zugehen. Ob wir in unserer Verletzung, in unserem Genervtsein auf die Menschen zugehen oder ob wir verständnisvoll, mitfühlend, mit dem Willen, wirklich zu verstehen und zu helfen. Und das ist eben das, was Vergebung eine Rolle spielt. Wenn wir Menschen vergeben, dann handeln wir nicht aus unserer Verletzung heraus. Wir handeln aus dem, was gut für beide ist, was Gott verehrt. Und vergeben ist so ein Thema. Ne? Vergebung, das ist nicht so einfach. Manchmal ist es ganz schön schwer. Aber da kennt Jesus keine Gnade. Ja? Da sagt er einfach ganz klipp und klar, in der Bergpredigt, wenn ihr den Menschen ihre Vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also, hört sich an wie ziemlich ausnahmslos. Ja. Wir bekommen so viel Vergebung von Gott geschenkt, weil Jesus unsere Schuld auf sich nahm. Und so dürfen wir das anderen nicht verweigern, diese Vergebung. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Wir haben so viel Vergebung bekommen. Damit wir das verstehen, also wir, Cindy und ich, wir haben mal ein paar Mal ein Seminar gehalten, auch über dieses Thema. Wir haben für uns einfach definiert, Vergebung so, dass wir sagen, okay, es gibt zwei Schritte oder drei, weiß nicht so genau. Jedenfalls Vergebung ist etwas, was in mir geschehen muss erstmal. Dass ich loslasse an den negativen Gefühlen, die ich über den anderen habe. Dass ich den Schmerz und den Wunsch nach Vergeltung an Gott abgebe. Und entscheide mich stattdessen darauf zu konzentrieren, diesen Menschen aus Gottes Augen zu sehen. In dem Vertrauen, dass Gott uns die Kraft dafür schenkt. Wenn wir vergeben haben, dann können wir hingehen und über etwas sprechen, ohne dass wir aus der Verletzung herausreden, sondern aus der Vergebung heraus. Und so wird Gott geehrt. Und dann, wenn der andere Person seinen Fehler einsieht und sagt, okay, tut mir leid, dann können wir diese Vergebung, die wir schon gemacht haben in uns, aussprechen. Und so kann es zu einer Versöhnung kommen. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Wir kommen alle aus recht unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Ländern. Aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Wie soll das funktionieren, dass wir Gemeinschaft haben, so wie Gott sich das vorstellt, dass er gemein ins Leben führt? Wie soll das funktionieren? Da brauchen wir seine Kraft, seine Weisheit, seine Hilfe, um mit all diesen Unterschieden umzugehen. Und was uns helfen kann, und ich sage das einfach mal aus meiner Erfahrung, es tut uns gut, zu entwickeln, etwas, was ich eine heilige Neugier nenne. Eine heilige Neugier. Das heißt, ich spreche Menschen an, weil ich hören will, wie ihre Geschichte ist mit Gott. Was Gott in ihrem Leben getan hat. Einfach sie kennenzulernen, ist schon eine Bereicherung. Und dann eben auch ihre Erfahrung. Das hilft mir auch, zu sehen, wie großartig Gott ist. Ich habe den Wunsch, auch Menschen kennenzulernen, die ganz anders sind als ich. Manche noch mehr als andere. Aber auch wenn wir sehr, sehr anders sind als Menschen, sind wir alle gleich. Weil wir Kinder Gottes sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ich habe wirklich den Wunsch zu sehen, wo hat Gott im Leben von Menschen gewirkt. Das ist wirklich eine Bereicherung, wenn ich das erfahre. Ich möchte euch Mut machen, auf diese heilige Neugier zu entwickeln. Und Menschen die Gelegenheit gibt, ihre Geschichte zu erzählen. Und von ihnen lernt. Also ich will zum Schluss einmal sagen, ich will an diesem Traum, diese Idealvorstellung, die Sie haben, von Gemeinde festhalten. Aber ich will auch lernen, mehr und mehr und mehr aus der Gnade heraus zu leben, um dahin zu kommen. Was es bedeutet, in Gnade und aus Gnade zu leben. Mit mir selbst, mit anderen Menschen, mit Gott. Denn nur so können wir überhaupt dahin kommen. Nur so haben die überhaupt eine Chance. Wirklich Gemeinde zu leben, die für alle eine Bereicherung ist. Beten wir zusammen. Gott, ich danke dir, dass du etwas Wunderbares geschaffen hast in uns, für uns, durch Gemeinde. Hilf uns einfach zu sehen, wie wir das wirklich umsetzen können, was wirklich ausleben können, was du mit uns vorhast. Schenk uns die Kraft, mit dir und für dich zu leben. In dieser Welt, in dieser dunklen, dunklen Welt, ein Licht zu sein. Amen. Wir brauchen seine Kraft. Geh in die Woche mit seiner Kraft voller Zuversicht, dass er da ist. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir haben hinten Kaffee, auch glaube ich Kekse, habe ich gesehen. Genießt die Gemeinschaft. Draußen ist Sonne, halbwegs. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Thank you.